Ja, okay, also nicht mal eine Gemeinde, die von Paulus gegründet wurde, hat die Zeit überdauert. Bedeutet doch für uns, ja, okay, natürlich die gesamte Kirche Christi, die wird womöglich bestehen, aber einzelne Teile davon, die dürfen auch sterben. Wir dürfen auch mal was lassen, wir dürfen auch mal was aufhören und dafür was Neues beginnen. Es ist doch manchmal auch gar nicht so schwer, irgendwie ein gutes Angebot zu machen. Wir bremsen es halt manchmal aus, weil wir so an unseren alten Dingern da noch hängen.
Herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem
Tobi Würner.
Hallo Tobi, abseits davon, dass du einen wunderschönen Namen hast.
Tobias.
Wer bist du, was machst du?
Ach, ich liebe natürlich unseren Vornamen. Ich bin Tobi, also die meisten Leute sagen wirklich nur Tobi, nur meine Mama sagt manchmal Tobias, wenn die ernst ist. Ne? Ich bin Ehemann, Papa und wohne in Stuttgart. Witzigerweise in Stuttgart Stammheim, bedeutet 300 Meter vom Knast weg. Ja, ich sage immer lebenslänglich Stammheimer, aber ganz so ist es bei mir nicht. Und von Beruf bin ich mit einer Hälfte, also mit 50% beschäftigt beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg, also eine Organisation unserer evangelischen Landeskirche. Und da bin ich betraut mit einem Projekt, das nennt sich Gemeindeinitiativen, Gemeindegründungen mit jungen Erwachsenen. Das darf ich seit letztem Jahr im Juli mit einer halben Stelle machen. Und die anderen 50% meiner beruflichen Zeit, die verbringe ich mit freiberuflichen Tätigkeiten, bin selbstständig unterwegs als Redner, Texter, Referent. So in die Richtung.
Das heißt, du bist von der Profession her...
Von der Profession her bin ich Schlagzeuger. Ich habe Schlagzeug studiert.
ganz eigenes Ding.
Naja, also wirklich eigentlich witzige Geschichte, weil ich mache irgendwie heute gar nichts mehr von dem, was ich mal gelernt habe. Also ich habe tatsächlich Schlagzeug studiert und habe auch lange Jahre als Musiker, Musikproduzent gearbeitet. Und dann kam im Prinzip eine Gemeindegründungsgeschichte dazwischen, die mich dann auf Abwege von der Musik gebracht hat. Und jetzt heute, ich besitze wirklich kein einziges Schlagzeug mehr. Also es gab wirklich in meinem Leben dann so einen Switch irgendwie, wo diese Musikzeit so zu Ende ging, war vor ein paar Jahren. Und dann habe ich wirklich alle Schlagzeuge, die ich hatte, verkauft, radikal als Studio aufgelöst und habe dann gesagt, ich fange erst wieder an, wenn es mich richtig in den Fingern juckt.
Und hat es noch nicht?
Bisher noch nicht.
Das ist komisch, weil alle Schlagzeuger, die ich kenne, können ihre Finger nicht beisammenhalten.
Ja, nee, so geht es mir natürlich auch. Also ich erwische mich schon, wie ich zu Hause auf dem Esstisch anfange zu trommeln und wie meine Füße auf dem Boden steppen und so. Das gibt's schon, aber jetzt eben nicht so, dass ich denke, oh nee, ich muss mich jetzt ganz dringend wieder an Schlagzeug ransetzen.
Und welche Gemeindegründung war das?
Wir haben in Stuttgart im Prinzip aus einem kleinen Jugendkreis der traditionellen Ortsgemeinde heraus, eine Gemeinde mit jungen Erwachsenen gegründet, so mehr oder weniger unabsichtlich. Das Ding hieß 20 Jahre lang Jesus-Treff und heißt seit kurzem erst Kesselkirche. Und genau, es war im Prinzip eine Geschichte, die sehr stark natürlich auch meine Biografie geprägt hat. Ich habe damals einen Jugendkreis geleitet in der Stiftskirchengemeinde hier in Stuttgart und naja, wir haben halt festgestellt, die Jugendlichen, die gehen jetzt irgendwie, oder es waren eigentlich keine Jugendlichen, es waren junge Erwachsene, so ab 18. Die gehen sonntagmorgens nicht mehr in die Kirche, ne? Und dann haben wir die damals gefragt, ja, wie müsste denn Kirche sein? Wie müsste denn Gottesdienst sein, dass es dich locken würde oder dass es wieder was mit dir zu tun haben würde? Und daraus entstand dann quasi eine am Anfang total wilde Geschichte, mit der Zeit immer mehr gesettelt. Im Prinzip eine Gemeindegründung, die wir eigentlich so gar nicht vorhatten, bei der dann am Ende irgendwie pro Sonntag 400 Leute saßen in zwei verschiedenen Gottesdiensten, morgens eher junge Familien mit Kids um 11 Uhr und abends um 18 Uhr dann eher junge Erwachsene, Singles, Paare, so.
Du sagst, du hast jetzt eine Stelle, wo es um Gemeindegründung von jungen Erwachsenen geht, oder? Mhm. Meine erste Frage, würde Jesus-Treff als cooler, catchy Titel immer noch ziehen?
Auf keinen Fall. Der hat auch damals schon nicht gezogen. Das war das Problem. Wir hatten das quasi als Arbeitstitel. Ich weiß noch, es gab irgendeine Mitarbeiterbesprechung. Und da hieß es, wie nennen wir denn das Ding? Ja, irgendwie, da geht es ja darum, dass wir irgendwie Gott begegnen und so. Und dann kam halt Jesus-Treff und dann hieß es, okay, lass uns das als Arbeitstitel nehmen. Und dieser Arbeitstitel hatte dann tatsächlich, also wirklich 20 Jahre Bestand. Und war schon vor längerem, dass wir mal drüber nachdachten, ey, das passt irgendwie schon gar nicht mehr so zu uns. Und dann sind wir auf diesen Weg gegangen und es ist ja eigentlich das Krasseste, was man machen kann, so ein Ding dann umzubenennen, mitten im laufenden Betrieb. Aber ey, wir haben das, glaube ich, ganz easy und smooth hinbekommen, sodass das Ding jetzt schon seit letztem Jahr Kesselkirche heißt. Wer reinschauen will, kann mal kesselkirche.de suchen, Stuttgart als Kesselstadt, ne? Und wir so die Kirche in dieser Stadt.
Aber ich meine, das Interessante daran ist ja auch nochmal, es gibt ja diese Bestrebungen zu sagen, es kommt voll viel auf Handwerk nochmal an, ne? Der Name muss stimmen, die Optik muss stimmen, die Sachen muss stimmen. Und hier in dem Podcast hatte Klaus Douglas den Satz geprägt, den ich seitdem immer wieder gerne zitiere, mit Leidenschaft schlägt Qualität. Und so, wenn man halt merkt, und dafür seid ihr dann ein Beispiel, dass man halt merkt, dass die Leidenschaft, die in dem Projekt steht, über diesen wirklich sehr edgy Titel hinweg arbeiten kann, ne?
Ja, total. Also ich stimme dann dem Klaus Douglas total zu. Bei uns war es auch wirklich überhaupt nicht von Anfang an designed irgendwie, ne? Sondern wir sind einfach losgelaufen und das für uns war eher immer so ein bisschen, ja, einfach mal machen könnte ja unglaublich werden. Also das war eher so ein bisschen unser Ding. Und wir sind eigentlich einen Schritt nach dem anderen gegangen und kein Mensch hat am Anfang natürlich daran gedacht, wie muss der Name sein, wie wirkt der vielleicht noch in 10 Jahren, wie wollen wir heißen und so, sondern es war alles auch sehr partizipativ. Das heißt, es gab auch nicht so irgendwie einen Guru, der sagte, in welche Richtung das jetzt alles laufen muss, sondern es hat sich alles so Schritt für Schritt ergeben. Und ja, wir sind tatsächlich ein Beispiel dafür, vielleicht eher ein bisschen weniger überlegt und dafür mal mehr gemacht.
Ich finde ja auch wichtig, an solchen Stellen halt zu betonen, dass niemand wartet halt auf dich, oder? Also es ist ja nicht so, dass alle in der Schlange stehen und sagen, hey, wann kommt endlich der neue Film? Und dann so wie neuer Star Wars Trailer droppt und alle sagen, ja, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann ist die Enttäuschung groß. Und so ist es ja in pastoraler Arbeit meistens nicht. Niemand erwartet, dass irgendwie eine Kirche passiert oder dass pastorale Arbeit passiert oder sowas. Und das entschlackt ja auch. Und man hat einfach viel mehr Zeit, Sachen zu machen, ne? Und auch mal zu sagen, so wachsen lassen und auch mal einen Namen geben, der vielleicht so, jetzt höre ich auf, über den Namen zu reden. Wie du sagst, wir hatten kein Logo, wir hatten keinen Schriftzug. Ja. So alles das, was ja heutzutage immer wieder auch eingeprügelt wird, ne? Was vielleicht auch zu sehr reduziert wird darauf.
Total. Witzigerweise haben ja nicht mal wir selber drauf gewartet, dass da was passiert, ne? Also wir waren quasi selber auch überrascht von dieser Entwicklung, die das dann so aufgenommen hat. Und sind dann auch immer so ein bisschen hinterhergehechelt, zum Beispiel strukturell. Zu was gehören wir dazu? Wie organisieren wir uns und so? Uns hat im Prinzip die Entwicklung des Windhauches hat uns ein bisschen überrollt, könnte man sagen.
Und jetzt musst du es ja professionell machen, ne? Ich glaube, wenn du jetzt heute dich in den Konferenzsaal setzt und sagst so, ach ja, wissen Sie was? Ich lasse das einfach mal so. Ich guck mal, was so passiert. Also ich könnte vermuten, dass das nicht so auf Gegenliebe trifft, oder? Wie machst du das heute?
Ich glaube, ich habe mir schon ein bisschen was von diesem, ich sage immer so ein bisschen Hippietum, habe ich mir schon bewahrt. Also auch jetzt, wenn wir eben im professionellen Kontext drüber reden, wie muss Kirche in der Zukunft aussehen, wie können sich Gemeinden umgestalten, um relevant zu sein im dritten Jahrtausend und so weiter, dann merke ich schon, ich bin schon eher ein Praktiker so. Also ich sag wirklich auch bei Gemeinden, die ich berate oder die ich coache oder bei Gründungen, die ich jetzt neuerdings ja berate, sage ich schon auch eher immer, ey, lieber mal machen und danach gucken, was dabei rauskommt und nicht alles schon im Vorhinein mit einem riesen Konzept 17 Mal durchdenken und dann eine krasse Evaluation machen, bevor man überhaupt den ersten Schritt gegangen ist. So, ne? Also ich glaube, so ein bisschen Pragmatismus haben wir bewahrt. Natürlich habe ich auch, sagen wir mal, in 20 Jahren einiges gelernt und würde auch sagen, da muss man jetzt auch manche Fehler muss nicht unbedingt jeder machen. So, aber trotzdem glaube ich, bin ich eher der sagt, ja, lass doch mal probieren, ey, dieser gute Gottesgeist, der ist doch auch für uns unberechenbar, lass den doch mal machen und setz dich doch mal dafür ein, dass auch vielleicht was Verrücktes entstehen kann, was du selber gar nicht geplant
hast. Stell dir das mal vor, eine andere Firma würde jemand einstellen, der einfach nur die ganze Zeit den Leuten sagt, ja, ihr müsst es einfach nur mal machen. Da würde uns auch jeder, würde uns auch an den Kopf fassen und sagt so, hey, warum können das die Leute denn nicht selber? Mhm. Auf die Idee, also das ist ja keine abwegige Idee zu sagen, macht mal, spielt mal.
Ja.
Also ich weiß, dass es nicht passiert, ne? So.
Ich glaube, man kann es nicht selber, weil man immer in dem System denkt, in dem man drinsteckt und das einen vielleicht auch ernährt und erhält. Das heißt, ich glaube, wir brauchen auch immer wieder, egal in was für Situationen wir stecken, wir brauchen immer wieder Leute von außen, die kommen und uns ein bisschen Spiegel vorhalten oder auch mal einfach nur Sachen sagen, die total auf der Hand liegen. Weil das kann man sich halt nicht selber sagen. Also so einfach, wie es klingt, so schwer ist es, sich selber das vorzunehmen.
Das heißt, für dich würde auch bedeuten, wenn jetzt, also wenn du in dem Gründungsprozess bist und neue Gemeinden machst, dass dadurch auch andere Sachen sterben, oder?
Total. Also
wenn du sagst, immer im System bleiben und ja, man arbeitet systemerhaltend, ja, das heißt ja im Umkehrschluss gesprochen, deine Arbeit sorgt dafür, dass im System was kaputt geht.
Ja.
Also neu aufblüht, aber eben auch kaputt geht.
Hört sich erstmal krass an, wenn man so ausspricht, na, Tobias, aber ich glaube, da ist tatsächlich was Wahres dran. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Ephesus zum Beispiel?
Nein, aber das war der Ausschnitt, den ich aus der Bibel-TV gesehen habe. Genau, wirklich diese zwei Minuten. Aber bitte, ja, ich war noch nie in Ephesus.
Nein. Okay, ich war nämlich schon mal in Ephesus. Und ich finde, für mich ist es so ein eindrückliches Bild, deswegen habe ich es auch bei Bibel-TV gesagt. Für mich ist so ein eindrückliches Bild, durch Ephesus zu laufen, Gemeinde, die Paulus gegründet hat, ersten Christen in der heutigen Türkei und so weiter, ja. Und wenn man da heute durchlatscht, sieht man einfach nur noch Trümmer, Ruinen, tote Steine und keinen einzigen Menschen mehr. Und das muss uns ja eigentlich sagen, ja, okay, also nicht mal eine Gemeinde, die von Paulus gegründet wurde, hat die Zeit überdauert, bedeutet doch für uns, ja, okay, natürlich die gesamte Kirche Christi, die wird womöglich bestehen, aber einzelne Teile davon, die dürfen auch sterben, wir dürfen auch mal was lassen, wir dürfen auch mal was aufhören und dafür was Neues beginnen. Und das ist ehrlich gesagt nicht nur meine theologische Überzeugung, muss man ja beinahe sagen, sondern eigentlich auch meine Praxisüberzeugung. Also ich glaube, wir reiten viel zu oft lang manche toten Pferde, die wir, weil wir halt systemimmanent denken und denken, es muss halt einfach alles so bleiben, wie wir es immer schon kann.
Und die Frage ist ja auch immer, warum sind Sachen erfolgreich, ne? So, also warum ist denn Paulus mit seiner Missionsarbeit so erfolgreich gewesen, wenn es vielleicht gar nicht das Produkt war, was er gegründet hat? So, wenn es gar nicht die Gemeinde war, die er vorangebracht hat. Ich meine, damit war er ja stellenweise auch groß unzufrieden. So, sondern was ist halt die Botschaft, ne? Und jetzt muss ich nochmal auf euren stümperhaften Anfang mit Namen, so, dass man halt nochmal sagen kann, hey, das ist halt nicht das Wichtige, oder? Also, dass man sagt, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt eben nicht darauf an, was du machst, sondern wieso du das machst. So klassischer goldener Zirkel. Und das muss halt rüberkommen. Ich glaube, das ist halt super wichtig, dass die Leute das checken, so, also warum machst du eine Gemeindegründung, warum baust du das auf, warum redest du überhaupt über Gott, so, wieso ist dir das wichtig, dass Leute davon erfahren?
Ja, und wenn ich so zurückdenke an die Anfänge, ne, also damals hat ja auch kein Mensch gedacht, was ich oder vorstellen können, was sich daraus entwickelt. Deswegen, wir hatten gar nicht so die Chance, irgendwie jetzt zum Beispiel ernsthaft über den Namen so richtig nachzudenken oder uns auch dafür Zeit zu nehmen. Wir waren viel zu arg damit beschäftigt, Leute zusammenzutrommeln und zu fragen, ey, wie sieht denn dein Traum von Kirche aus? Mach doch mit und so. Das heißt, da waren auch manche Sachen total nebensächlich, die dann erst mit der Zeit wichtiger wurden und wo man dann auch gemerkt hat, okay, der Name jetzt, also nach ein paar Jahren war das eigentlich schon so, dass wir dachten, ja nee, der passt eigentlich nicht wirklich, aber jetzt heißen wir halt schon so, jetzt müssen wir halt auch weitermachen.
Ich habe eine These vor ein paar Podcast-Folgen aufgestellt zum Thema, wo wächst Kirche? Und die These, glaube ich, passt hier ganz gut, in die würde ich gerne mit dir besprechen. Und zwar ist die These, Kirche wächst, aber an Punkten, die größtenteils kategorial sind, die nicht in Territorialstruktur verankert sind. Also um Social Media Accounts und da Vikarinnen und Pfarrerinnen, die was machen und SeelsorgerInnen, um Initiativen wie United for Rescue oder christliche Initiative Oscar Romero, die sich für nachhaltige Mode einsetzen und so, also so themenspezifische Punkte. Und da wächst Kirche. Es gibt ja auch viele Gottesdienstformate, viele Gemeindeformate, wo Kirche wächst, ne? Wo man in absoluten Zahlen natürlich noch geringer ist, aber wenn man in prozentuales Wachstum guckt, die deutlich erfolgreicher laufen. Und das ist ein großes Problem. Daran liegt, dass aber die Finanzierung von diesen Projekten abgezogen wird und vor allen Dingen eine Struktur bezahlt wird, die nicht mehr wächst und ganz im Gegenteil, die sogar mehr Geld verschwingt für immer weniger Leute, die drinnen vorkommen.
Ich stimme dir bei der These zu, würde es aber ungern so gegeneinander ausspielen. Also das kenne ich natürlich aus unserem Zusammenhang hier auch, ne? Dass es dann immer schnell heißt, so entweder oder. Also entweder Territorialstruktur oder was anderes oder entweder die Parochialgemeinde oder was anderes. Ich kenne auch Ortsgemeinden, die wachsen. Das heißt, ich würde auch sagen, Kirche wächst in allen möglichen Formen. Also ich würde es gar nicht so stark polarisiert sehen, sondern eigentlich immer als Ergänzung. Und das würde ich mir eigentlich auch für die Zukunft wünschen, dass wir es schaffen, neue Formen von Kirche als Ergänzung zu unseren bestehenden zu sehen. Weil ich glaube, dann könnte es richtig abgehen. Momentan sind wir immer noch so ein bisschen ängstlich unterwegs, empfinde ich, also zumindest bei uns im evangelischen Bereich, dass sich das so widerspricht eigentlich. Also eine Ortsgemeinde, die halt da so ihr Ding macht in einer Stadt oder in einem Dorf oder so. Und dann kommt da was Neues rein und wir empfinden das als Konkurrenz oder sagen dann, nein, Kirche kann doch nicht nur im digitalen Raum stattfinden. Und weil diese ganzen Argumente. Und mein Wunsch wäre eigentlich, oder auch meine Vision wäre, dass wir uns gegenseitig ergänzen und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Und da bin ich eben bei dir, die Arbeit, die wir halt in einer Parochialgemeinde oder in eher, sagen wir mal, in unseren älteren oder traditionelleren Formen von Kirche machen, ist halt ein Vielfaches teurer als das, was man jetzt in ein Startup reinstecken würde, was irgendwie was Neues, Wildes mit Kirche ausprobiert. Und deswegen glaube ich, da haben wir schon noch einen Weg zu gehen. Und das eben nicht als Gegeneinander zu verstehen, sondern als irgendwie ein Miteinander, das sich ergänzt. Das wäre eigentlich mein Traum.
Aber die Frage ist ja, Ressourcen sind ja begrenzt, ne? Also wir haben eine Anzahl an Geld, was reinkommt. So, und wenn wir landeskirchlich bistümlich denken, dann ist das halt Kirchensteuer. Das heißt, es ist nicht relationell zu den Leuten, die da sind, sondern es wird nach einem Schlüssel verteilt. Ja. Und jetzt hast du den Faktum, dass aber in der Territorialstruktur das ganze Geld landet für die wenigsten Leute, die es finden. So, also ich meine, 3-9% sind Gottesdienstbesucher von den Leuten, die Kirchensteuer zahlen. Und dann ist es ja schon eine gewagte Behauptung, oder wenn man sagt, das soll nebeneinander existieren, weil es ist ja nicht so, dass 50% für neue Gemeinden ausgegeben werden und 50% für bestehende Territorialgemeinden, sondern dass, gerade wenn man auch in den Protestantismus guckt, ja noch viel stärker der Anspruch auch steht, dass alles in der Gemeinde stattfindet und dass es eben, in der katholischen Kirche gibt es dieses Prinzip von, es darf kein fahrloses Volk geben, ne? Alles muss in Pfarrei eingegliedert sein. Ja. Und in dem Protestantismus gibt es das Prinzip von, alles muss irgendwie in der Gemeinde enden. Also wie oft hören Konfis oder wie oft hören innovative Projekte den Satz, ja, und wo findet man die dann in der Gemeinde wieder? Mhm. Ne? Und dann ist die Frage, ja, nett mit nebeneinander leben, aber ist das überhaupt möglich mit diesen Ressourcen und mit diesem Aufbau?
Ja, klar, sehe ich genauso. Ich glaube, wir haben noch einen riesenlangen Weg vor uns, um dahin zu kommen. Ich würde zu deiner These mal noch das Schlagwort Zielgruppe oder Altersgruppe dazu tun, denn dann wird es manchmal, also zumindest bei uns im evangelischen Bereich, ein bisschen realistischer. Also wenn man so ein bisschen reinguckt, wen erreichen wir eigentlich alterstechnisch oder zielgruppentechnisch auch milieuspezifisch durch unsere traditionelle Ortsgemeindearbeit. Und dann, finde ich, wird es meistens ein bisschen realistischer. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir dafür immer noch sau viel Geld ausgeben und für andere Sachen nichts. Aber dann können wir trotzdem sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns hier in Stuttgart am Sonntagmorgen in ein Kirchenschiff reingucke und da so drüber gucke, dann sehe ich da halt hauptsächlich entweder keine Haare oder graue Haare, ja, also so von der Altersgruppe her. Und ich glaube, das wäre mal der erste Schritt, dass man sich das eingesteht, mit welchen Formen bedienen oder erreichen wir eigentlich welche Zielgruppe, welche Altersgruppe. Und ich glaube, wenn wir da mal ehrlich werden würden, könnte schon einiges gehen, weil dann, glaube ich, müsste man auch eben über eine andere Verteilung von Ressourcen nachdenken, wenn wir wirklich Volkskirchen sein möchten.
Das ist ja schon eine Frage, die mich sehr stark beschäftigt. Ne? Es gibt ja auch die Folge mit den Beimeistern hier im Windhoch-Podcast, Link ist in den Shownotes, wo ja auch die Frage ist, so, wie viel Platz hat eigentlich das Neue in dieser Struktur und wenn das eben nicht verteilt wird, so du bist jetzt dafür verantwortlich, irgendwie junge Erwachsene und Gemeindegründungsprozesse. Das ist ja wahrscheinlich ein ähnliches Strukturproblem, vor dem du auch bist. Und ich weiß, ich bin aufgewachsen in einer Pfarrei, das war damals eine ganz hippe Familienkirche. Ich war vor 3-4 Jahren nochmal da, es saßen dieselben Leute in dem Kirchenschiff, nur die Kinder waren weg und die Leute sahen einfach alle alt aus. Also das war einfach wie so alle so Face-Filter drauf, weil klar, ich war da 10 Jahre nicht mehr, ne? Die sind 10 Jahre älter geworden, aber auf einmal wurden eben aus 40-Jährigen wurden 50-Jährige so und aus den 70-Jährigen wurden die 80-Jährigen und du hast aber gesehen, es kam niemand mehr nach. Da saß wirklich, und das war, ist eine große Gemeinde, aber da saßen nicht mehr Leute drin, ich sagen würde, die habe ich noch nie gesehen, ne? Also als Messdiener kannte ich sie alle, hatte ich guten Blick dafür, die zu studieren. Und das war für mich eine ganz erschreckende Sache, weil das ja auch zeigt, dass dieses Territorium eben genau krass Milieu beschränkt ist und das nicht nur Milieu beschränkt, sondern auch gated. Also dass in diese Gruppe ja auch kaum jemand reinkommt von außen.
Ja, crazy eigentlich, so eine Erkenntnis, wenn man tatsächlich so am Zeitrad dreht, ja. Und dann einfach ein paar Jahre später reinguckt. Aber da muss man ja eigentlich sagen, okay, irgendwie scheint man was verpasst zu haben. Ne? Also irgendwie scheint man vielleicht verpasst zu haben, einfach was für die nächste Generation gemacht zu haben oder der nächsten Generation irgendwie einen Spielraum gegeben zu haben, in der sie dann selber was machen kann. Und das finde ich eigentlich, also erlebe ich auch jetzt in meiner täglichen Arbeit mit diesen Gemeindegründungsbewegungen oder Initiativen mit jungen Erwachsenen, die haben ja nicht den Anspruch, nachher in derselben Kirche, im selben Gottesdienst, mit denselben Liedern und derselben Orgel zu sitzen, sondern die wollen ja ihr Ding machen. Und das heißt, ein Schlüssel, glaube ich, für mich heißt einfach Gemeinschaft mit Gleichaltrigen oder Gemeinschaft mit Leuten, die in derselben Lebensphase sind wie ich. Und deswegen bin ich ganz stark eben dafür, dass wir uns, glaube ich, von dem Bild verabschieden müssen, Gemeinde erschlägt alles, ja, also eine Gemeinde erschlägt alles oder eine Gemeinschaft erschlägt alles, sondern ich glaube, wir brauchen für unterschiedliche Milieus und Lebensphasen auch unterschiedliche spirituelle Gemeinschaften.
In der katholischen Theologie, Pastoraltheologie, ist das damals nach dem Zweiten Vatikum eingeführt worden als Pfarrgemeinden. Also unsere Pfarreien sollen Gemeinden werden und da wurde so die Gemeinde, die spirituelle Seite der Pfarrei. Ne? Wenn man davor irgendwie eucharistische Anbetung nur gemacht hat, da ist man halt hingegangen in die Kirche und dann gehört halt dazu, man war so ein bisschen Pfarrvieh, hat man dann gesagt, so jetzt muss man das irgendwie lebendig machen, das wird jetzt dieses Gemeindeding. Und dann sind halt super viele diese Familienkirchen bestanden, ne? Was genau diese Idee davon hat, auch mit diesem großen Gemeindezentrum, wo dann eine Bibliothek drin war und eine Kita, genau diese Idee zu sagen, alles, was an Leben stattfindet, findet um den Kirchturm statt. So, die damit reingespielt wird. Und ich glaube, das ist, diese Theologie merken wir jetzt halt wieder, ne? So, das ist eben, dass wir merken, dass das passte in eine Zeit, wo man auch noch mit der Gitarre ums Lagerfeuer saß, also wo Gruppenzugehörigkeit auch noch voll wichtig war und Vereine auch einen Boom hatten. Aber wieso sollte Kirche als Gruppe überleben, während alle anderen Gruppenangebote nicht überleben?
Ja, und vor allem, das ist ja ein Trend oder eigentlich eine Entwicklung der Gesellschaft, die wir jetzt schon wirklich ein paar Jahrzehnte beobachten. Und wir in der Kirche tun halt einfach so, als gäbe es nicht. Ne? Also denke ich manchmal, wir tun so, als gäbe es einfach keine unterschiedlichen Milieus. Es ist, als gäbe es keine unterschiedlichen Lebensräume, in denen sich die Menschen heute so bewegen. Wir machen einfach unser Ding weiter. Und ich finde halt, die Herausforderung heißt ja für uns genau in dieser Diversität oder in dieser Diversifizierung mitzugehen. Und da sind wir wieder bei Paulus, ne? Also wir können einfach nicht denselben Stiefel von damals fahren, sondern die Gesellschaft hat sich gewandelt. Und wenn das Evangelium dasselbe ist, dann hat es jetzt doch trotzdem unterschiedliche Formen, wie es diese diverser gewordene Gesellschaft erreichen kann. Und mir kommt es manchmal bei uns in großen Kirchen so vor, als würden wir uns regelrecht eigentlich dagegen wehren oder dagegen sperren, neue Möglichkeiten für Evangeliumsverkündigung, für das Erreichen von gesellschaftlichen Schichten, Milieus und Gruppen. Als würden wir uns da quasi regelrecht dagegen sperren. Nein, nicht mit uns. Wir bleiben so, wie wir es immer schon waren. Und ich glaube, da verwechseln wir was. Also wir verwechseln dann quasi unsere Treue zur Theologie oder zum Evangelium, zur Botschaft und unsere Treue zur Struktur und zu dem, wie wir als Gemeinden und als Kirche aussehen möchten.
Wieso hat denn Kirche Angst vor jungen Erwachsenen?
Ich glaube, die Kirche hat eigentlich keine Angst vor jungen Erwachsenen. Sie ist eher ein bisschen ratlos, was junge Erwachsene angeht. Also die Freiburger Studie, ne, mit dieser Mitgliederprojektion, weiß nicht, ob war die hier im Podcast schon mal Thema, die besagt ja sozusagen, dass die Hauptgruppe, die aus der Kirche austritt, jetzt schon und in den kommenden Jahren werden die 20- bis 40-Jährigen sein. Und ich würde sagen, es liegt nicht an der Angst, sondern das liegt an einfach einem, dass wir da nichts machen. Also wir haben einfach ganz wenig Angebote für diese Altersgruppe, für die ganzen großen Fragen, in denen sich diese Altersgruppe eigentlich befindet. Ne? Also da, was passiert alles zwischen 20 und 40? Ja, man ist irgendwie fertig mit der Ausbildung oder beginnt Studium, man entscheidet sich von Wohnort, man entscheidet sich von Job, man entscheidet sich für irgendeine Art von Familienplanung oder Lebensmodell so. Und da, also da sind ja die großen Entscheidungen unseres Lebens drin. Und ich, meine Überzeugung ist, Kirche könnte so viel dazu sagen, könnte so viel Räume dafür öffnen, dass man sich darüber unterhalten kann, dass man über diese Fragen miteinander ins Gespräch kommen kann. Und das, was wir machen, ist einfach, wir machen in unserem Hauptding zielgruppenorientierte Orgelliebhaber-Gottesdienste am Sonntagmorgen. Ja. Und ich glaube, da brauchen wir einfach viel mehr Mut auch für Kreativität und neue Formen, weil die jungen Erwachsenen, ich finde, die sind jetzt auch nicht so, auch keine so furchtbar schwierige Zielgruppe. Also da kann man schon was machen. Ne?
Ja, eben. Aber ich meine, weißt du, was mich immer verrückt macht, ist, dass das ja keine neue Erkenntnisse sind. Nee. Also in der Stellstudie von 2016 steht schon explizit drin, dass Jugendliche sagen, sie haben nichts gegen Kirchen, aber sie vermissen Antworten auf lebensrelevante Fragen von ihr. Mhm. So, mhm. Und ich meine, das bedeutet ja auch, ey, wenn ihr mal was Lebensrelevantes für uns sagen würdet, dann würden wir euch ja zuhören, wir haben gar kein Beef mit euch, so. Mhm. Aber ihr habt, ganz ehrlich, ihr habt gar nichts zu sagen. Also jetzt nicht, weil ihr uns nichts zu sagen habt, im Sinne von, wir sind besser als ihr, sondern, ey, wir finden das einfach thematisch schwach, was ihr hier vorbringt. So. Ja. Und dass dann niemand reagiert, es ist ja auch so, dass schon unsere Elterngeneration es anfängt, dass man da junge Erwachsene im Stich gelassen hat. Da hat man catcht die dann irgendwie noch über Familienpastoral wieder. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Konfi oder Firmung fertig hast und du gehst nicht in Leitungsposition in Kirche, dann bist du raus. Oder wenn du christlicher Single wirst und kein Kind bekommst, dann bist du raus. Weil du nicht über Familienpastoral gecatcht wird, weil du nicht mehr über Initiationssakramente gecatcht wirst. Also der nächste Kontakt ist die Krankensalbung oder die Beerdigung, so die du abbekommst. Mhm. Ne?
Ja, so geht es uns in der evangelischen Kirche auch. Ich könnte dir jetzt reihenweise Geschichten erzählen von total engagierten jungen Erwachsenen, die es noch geschafft haben, in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv zu bleiben. Also
genau, die Verbandstruktur, die evangelische Jugendstruktur, ne? Das ist dann auch CVJM so.
Ich erzähl dir mal von Lisa, nennen wir sie mal Lisa. Sie wohnt hier im Großraum Stuttgart. Sie ist Mitte 20, Ende 20, Single. Arbeitet mit in einem örtlichen Jugendgottesdienst, den die da auf Bezirksebene feiern, leitet da das Mitarbeiterteam und so und hängt sich also voll rein für diesen Jugendgottesdienst und hat sich mit mir getroffen, um eben über Gemeindegründung und neue Initiativen für junge Erwachsene zu reden. Und ich habe mir das dann alles so angehört und sagte so, Lisa, und wo gehst du denn eigentlich in die Kirche? Und dann sagte sie, ja, ich fahre immer eine halbe Stunde zur nächsten Freikirche, weil da treffe ich die Leute, die so alt sind wie ich. Da werde ich womöglich meinen Partner finden. Die spielen die Musik, die was mit mir macht, die mein Herz irgendwie anspricht. Und die Predigten sind zwar ein bisschen flach, aber ich kann wenigstens was damit anfangen. So, und das sind halt für mich so Geschichten, wo ich denke, ja, genau das ist doch die Problematik. Selbst die Leute, die es quasi den Sprung geschafft haben und eigentlich noch engagiert sind in ihrem CVM, sagt man mal, oder in ihrer Jugendarbeit, die haben einfach nichts für sich, wo sie eine Heimat in unserer Kirche erleben, wo sie für sich irgendwie spirituell andocken können, wo sie ihre Fragen bewältigen können, wo sie auch eine Botschaft bekommen, die sie halt irgendwie durchträgt. So. Und das ist natürlich schon bezeichnend. Ich meine, wir reden jetzt hier so ein bisschen ja immer vom Negativen her oder von dem, was uns so fehlt. Ich kenne sehr viele gute Ansätze, die dieses Problem adressieren. Und auch jetzt durch meinen neuen Job lerne ich immer mehr kennen, wo es wirklich Leute gibt, die sagen, genau da machen wir was. Und es sind aber interessanterweise halt oft keine Verantwortungsträger, sondern halt Menschen wie du und ich, die dann sagen, wir müssen was machen.
Und das wäre natürlich jetzt meine Anschlussfrage, wie geht das denn? Also wie gibt man denn Heimat?
Also ich habe mir vorgenommen mit meinem Job jetzt, ne, ich habe es ja auch davor noch nie gemacht, ich muss mich ja da wieder neu erfinden. Ich war erst Schlagzeuger, dann war ich Gemeindegründer und jetzt bin ich quasi Gemeindegründungsmentor. So, und das heißt, ich habe mir überlegt, wie gehe ich das denn jetzt an? Ja, also wie funktioniert das? Und ich habe natürlich in meinen 20 Jahren Gemeindegründungsgeschichte ein paar Sachen gelernt, würde ich sagen, und auch für mich sehr viel mitnehmen können, was man da schlecht machen kann, was man gut machen kann. Eine Sache, die ich meine, die ich gelernt habe, ist, das Reich Gottes, die weltweite Kirche Christi, die braucht immer irgendwie Menschen. Ja, die kommt nicht ohne Menschen, klar. Das heißt, es sind am Ende irgendwie Personen, vielleicht Identifikationspersonen, vielleicht Gründerinnen, Gründer, Pionierinnen und Pioniere, die sagen, ich trage die Fackel, folgt mir nach, ja, und ich habe eine Idee dafür, wo das hier hingehen könnte und ich rufe euch jetzt zusammen. Und das heißt, mein großer Teil eigentlich bisher in meinem Job besteht darin, Menschen zu scouten, die von sich sagen würden, ich habe Bock darauf. Ich habe Bock darauf, Leute zusammenzusammeln, mit denen mein Leben zu teilen, mein Glauben zu teilen, gemeinsam unterwegs zu bleiben und das zu probieren, innerhalb unserer Kirche zu tun. Also deswegen Scouting, Menschen finden, um die herum sich dann ein Heimatgebilde bildet. Das, so verstehe ich das bisher gerade.
Wo findest du die Leute auf Tinder?
Ja, schön wär's, weil ich bin nicht auf Tinder, kann ich sie nicht finden.
Kirchenpionier-Tinder-Ding.
Das wäre mal was, ey. Das wär mal,
oder?
Das müssen wir anfangen. Aber gute Frage, ey. Bisher finde ich die, weil die mir in den letzten Jahren schon so halb über den Weg gelaufen sind. Also ich bin natürlich jetzt gerade bei uns in der evangelischen Kirche einigermaßen vernetzt. Das heißt, ich hatte natürlich, als ich loslegte, schon so ein paar vor Augen, um die es dann da geht. Das war der eine Weg. Und der zweite Weg war, als das EJW meine Stelle veröffentlicht hat, also gab es halt eine kleine Pressemeldung und so, haben sich allein durch die pure Schaffung meiner Stelle, also dadurch, dass es dann hieß, ja, es gibt jetzt den Werner und der ist jetzt zuständig für neue Initiativen für junge Erwachsene, bei dem kann man sich melden. Einfach dadurch haben sich schon bei mir wirklich viele Menschen gemeldet. Von denen jetzt nicht alle solche Pionierpersonen sind, wo man sagen würde, jawohl, die gehen da richtig steil. Aber da sind schon welche dabei. Oder wenn sie selber nicht sind, dann kennen die vielleicht jemanden oder eine Dame, die dann quasi so eine Identifikationsfigur für eine neue Bewegung werden könnte. Und ich meine, gerade bei uns ist ja oft so der Fall, entweder sind die schon nicht mehr da, ne, weil die schon in Freikirchen abgewandert sind, oder sie sind gerade noch so da. Aber es ist tatsächlich nicht total easy, solche Menschen zu finden.
Weil ich meine, das ist ja jetzt, wenn wir überlegen, wie geht das, ne? Wie brechen wir den Trend? So, was ändern wir? Das eine ist, also Heimat schaffen Menschen, so die von ihrem Glauben erzählen. Wir wissen, dass es nicht um die Gebäude geht und um die Produkte geht, sondern dass es um die Message geht, ne? Wenn du die Ephesus-Geschichte machst. Wir wissen, dass wir eine Milieuverengung haben in den bestehenden Gemeinden, so, und dass wir eine Milieuverengung haben auch in den zukünftigen Gemeinden. Ich glaube, das muss man auch so sagen, ne? Und was ja auch total interessant ist, zwei Sachen, die ja immer abgeschworen werden. Das erste ist, die Leute bewegen sich für ein gutes Angebot, so. Also wenn die Leute sich nicht bewegen, liegt es meistens daran, dass dein Angebot nicht geil ist. Sorry for that. Und das Zweite ist, es gibt Leute, die haben darauf Bock. Ne? Weil das wird ja auch, also wie oft hört man auch diesen Abgesang, die Jugend und die hat keine Lust mehr und die würde es ja auch nicht mehr machen. So, ja, fuck it, Alter, die hat ja keinen Bock auf Orgelmusik und langweiligen Stuff. Ne? Und die wollen auch nicht, das ist meine Erfahrung, die wollen ja auch nicht beliebig abgespeist werden. Ne, die halten vielleicht deine Bibelarbeit nicht durch, aber auch, weil Grundprämissen dieser Bibelarbeit denen einfach fehlen. So, wenn du nicht irgendeine Erfahrung von Gott hast, dann wo ist der Unterschied zwischen der Bibel und Herr der Ringe? Also, wo ist das? Ne? Du brauchst ja diese Grunderfahrung davon, dass das eine etwas mit deinem Leben zu tun hat und präsent ist und dein Leben verändern könnte oder auch dass es gesamtgesellschaftlichen Einfluss hat, so, und wenn du das nicht hast, dann nicht, ne? Also diese Vorurteile, die auch jungen Erwachsenen gegenübergebracht werden.
Mhm. deckt sich total mit meiner Erfahrung, auch mit meiner Lebensgeschichte, dass ich manchmal denke, es ist doch manchmal auch gar nicht so schwer, irgendwie ein gutes Angebot zu machen. Wir tun es halt, wir bremsen es halt manchmal aus, weil wir so an unseren alten Dingern da noch hängen. Aber wenn man mal ganz normal drüber nachdenkt, was wollen denn Menschen, was brauchen die, was würde denen weiterhelfen auf ihrem Lebensweg? Ich kann mal ein Beispiel erzählen, wo mir es so deutlich geworden ist. Vor ein paar Jahren ist meine erste Ehe gescheitert. Ich war richtig am Ende. Die ist ja nicht nur die Beziehung damals bei mir zerbrochen, sondern auch so eine Vorstellung irgendwie, ne? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Kann man überhaupt nach so einem Scheitern wieder klarkommen? Kann man sich wieder raffen? Ich war zu dem Zeitpunkt auch Teil bei uns in der Gemeindeleitung und so weiter. Und ich habe dann damals in der Verarbeitung nach der Trennung, habe ich mir gedacht, ich gründe mal einen Hauskreis. Ich bin eigentlich nicht so ein Hauskreistyp. Aber ich habe damals Leute dann bei uns aus der Gemeinde gefragt, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, entweder eine Verlusterfahrung, eine Trennung, auch vielleicht durch einen Todesfall. Und habe dann ein paar Leute zusammengeholt und habe gesagt, hör mal her, wir machen einen Hauskreis. Und der funktioniert so, wir sind, sagen wir mal, 7 Leute. Wir machen 7 Abende. Und an jedem Abend bekommt eine Person von uns 1 Stunde Zeit und erzählt ihre Geschichte. Die anderen hören zu. Am Ende beten wir noch eine Runde und dann gehen wir nach Hause. So. Das heißt, ich habe keine Vorbereitung gehabt für den Hauskreis. Ich habe mir kein großes theologisches Konzept überlegt. Und diese Abende, ich erinnere mich an die heute noch und bekomme noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, was wir an diesen Abenden miteinander geteilt haben, wie wir erstens teilgegeben haben an unserer Geschichte, auch an unserem Scheitern oder an unserem Verlust und wie wir auch teilgenommen haben an dem, was die andere Person erzählt. Und das ist für mich im Nachhinein so ein auch so ein leuchtendes Beispiel irgendwie geworden, weil eben so viel drinsteckt. Gell? Wir müssen nicht so wahnsinnig viel neu erfinden und auch nicht neu machen. Aber irgendwie müssen wir doch unser Herz öffnen, irgendwie müssen wir unser Haus öffnen, irgendwie müssen wir teilhaben, teilgeben und auch das irgendwie in einer Gemeinschaft tun. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja Leute, lasst doch nicht immer alles ganz neu erfinden. Am Ende geht es doch irgendwie darum, dass wir als Menschen gemeinsam unterwegs sind und Gnade erleben können und irgendwo dabei sein können, bei so einer Gemeinschaft gehören können, in der alle aufgehoben sind.
Und das ist ja eigentlich verrückt, wenn du überlegst, dass das ja in unseren Grundüberzeugungen schon drin ist. Also wenn wir den Gottesnamen so aussprechen, dass es heißt, ich bin der, ich bin da, ne, das aus der jüdischen Tradition übernommen, so, als zu sagen, hey, wir können solche Sachen machen, weil Gott ist doch eh schon da. Also wir müssen doch nicht Gott einladen, wir müssen doch nicht irgendwas machen, damit Gott kommt. Wir bieten ihn ja nicht herbei oder sie nicht herbei, sondern Gott ist halt immer da. Und dann auch zu sagen, hey, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, so cheesy Bibelzitate, 1000-mal zitiert, aber genau wie am Anfang, wo du sagtest so, ey, eigentlich sitze ich da den ganzen Tag, ich überspitze, eigentlich sitze ich da den ganzen Tag und sage, ja, dann mach mal, so, wie kann ich dir helfen, mach mal, ne, und so diese Basics nochmal hinzukommen, ey, du musst dich einfach manchmal hinsetzen und mit Leuten zusammen sein, um zu spüren, dass Gott schon längst da ist, so, du brauchst vielleicht gar nichts Großes und Fesches und Ausgefallenes, sondern einfach zu sagen, hey, wer hat Bock, sich mal neben mich zu setzen oder darf ich mich neben dich setzen?
Ja, und Gemeinschaft regelt, sage ich immer. Gemeinschaft regelt. Also wir Menschen sind und bleiben Beziehungswesen und ich glaube, unsere Aufgabe auch als Kirche besteht darin, Gemeinschaft zu bauen und Gemeinschaft zu bilden, Vergemeinschaftung zu ermöglichen. Nimm allein mal Petrus und Judas her, die beiden Jungs, ne? Beide, was war eigentlich der große Unterschied in ihrer Lebensgeschichte? Beide waren ja Jünger Jesu, wurden von ihm berufen, waren mit dem 3 Jahre unterwegs. Beide haben ihn verraten. Beide haben es bereut. Der eine bringt sich um und der andere wird der Begründer der Kirche. Und ich glaube, wir können an den Geschichten sehen, Judas ging einfach in die Isolation nach dem Verrat und nachdem er es bereut hat. Und Petrus blieb in der Gemeinschaft mit den anderen, Petrus hat danach erlebt, wie der Auferstandene den Jüngern am See begegnet, wie er da dieses Fischstäbchen Frühstück macht da am See Genezareth und so, ja. Und er blieb in der Gemeinschaft und Gemeinschaft regelt einfach. Ich kann mir zum Beispiel Vergebung kann ich mir nicht selber zusprechen, dafür brauche ich die Gemeinschaft. Gnade kann ich mir nicht selber zusprechen, dafür brauche ich andere. Und deswegen, ich glaube, eine unserer großen Herausforderungen ist, wie können wir als Kirche heute wirklich Freundschaft, Gemeinschaft leben, die inklusiv ist und nicht ausschließt.
Aber ich meine, weder Judas noch viele junge Erwachsene suchen sich ja die Einsamkeit aus, oder? Also es ist ja nicht so, dass Judas gesagt hat, ach du, hey, sorry, hab da wohl meinen Fehler gemacht. wisst ihr noch, als Jesus gesagt hat, hier Vergebung und so, ich hätte mein Anliegen und ich meine, so funktioniert das auch. Also die Tatsache, in vielen konservativen, rechtskonservativen Gemeinden bricht es dir das Genick, wenn du geschieden bist, ne? Und wieder verheiratet, also bei den Katholiken je nach, auch, ne? Wenn du in den konservativen Bereich reingehst. Ja. Oder dass du Beziehungen hast vor der Ehe. Also mit allem drum und dran, ne? Dass du vielleicht Fragen stellst, wie Beziehungen laufen, also dass du Ethiken nachfragst, ne? Du kannst ja im Prinzip so, selbst wenn du komplett für Krieg bist und Rechts und Bewaffnung und NATO, kannst du anecken, als auch wenn du sagst, hey, wir brauchen hier den krassen Pazifismus und ich setze mich dafür auf die Straße. Also die Judas-Rolle, die ausgestoßene Rolle, die fern von der Gemeinschaft sein Rolle, ist ja keine selbstgewählte.
Mhm. Ja, stimmt.
Also stell dir mal vor, Judas hat vielleicht sogar aus Überzeugung gehandelt, ne? So, weil er sagt, so, das halte ich für wichtig oder so.
Ja. Für die Sache. Ich finde, da muss man ja schon, klar, es ist keine selbstgewählte, deswegen muss man eigentlich schon auch ein bisschen überlegen, was an unserer Gemeinschaft schließt eigentlich Menschen aus? Ne? Also oder was treibt sie dann in die Isolation? Oder jetzt, wenn man es ein bisschen verallgemeinert sagt, wo sind wir einfach keine guten Freunde? Wo sind wir einfach keine guten Gemeinschaften für verschiedene Menschen? Und ich glaube, da haben wir schon noch einen Weg zu gehen. Ey, wenn ich so ein bisschen reinschaue, was gerade alles so abgeht, auch mit Polarisierung und so, dann finde ich, das müsste schon auch eine unserer Hauptaufgaben sein. Wo können wir als Kirche eigentlich wieder mehr inklusiv denken als exklusiv? Und das wird noch eine Herausforderung werden. Aber ich glaube, da, wo es gelingt, erleben wir total belebende Gemeinschaften. Also kennen wir aus unserem Leben. Ne? Also überall da, wo wir Freunde haben, da zieht es uns hin. Ja, wir steigen ins Flugzeug, um zu Freunden zu fliegen, einfach nur, weil die Freunde sind. Und wir nehmen alles auf uns, weil wir in diese Beziehungen investieren wollen. Und deswegen ist wahrscheinlich ein Schlüssel von Kirche schon auch, wie können unsere Beziehungen so sein, egal ob sie jetzt im digitalen Raum oder im normalen, im lebendigen, im, wie sagt man, kohlenstofflichen Raum stattfinden. Wie können wir eigentlich gute Freundinnen und Freunde sein von Menschen?
Eine These könnte ja sein, oder ich stelle die These auf, dass die Tatsache, dass junge Erwachsene nicht in Kirche präsent sind, daran liegt, dass die Gemeinschaft, die Kirche hat, keine transparente Gemeinschaft ist. Mhm. Also das ist halt, ne, wie so ein Freundeskreis ist, der sich trifft, der jetzt auch nicht unbedingt Bock hat, neue Freunde. Also wenn wir irgendwie mit unseren alten SchulfreundInnen ein Alpenwochenende machen oder so, 2025 oder wenn es das nicht mal möglich ist, dann sagen wir jetzt auch nicht, also ach so, ja, du hast irgendwie noch einen coolen Typen kennengelernt, ach ja, kein Problem, bring halt mit, ne? So, ja. Aber dass man sich gleichzeitig aber immer so tut, als ob man transparent wäre und als ob man offen ist, ne? Und das ist... Also die These ist, wir brauchen eigentlich Zwischengemeinden, die Begegnungsräume haben, oder? Wo drinnen sich halt so harte Kerngruppen konstituieren können. Weil es ist ja gar nicht schlimm, wenn man einfach sagt, hey, ihr macht halt da euren Hauskreis, Gebetskreis oder ihr seid so eine eigene Community und die ist halt geschlossen, weil das ja auch eine gewisse Intimität bietet, ne? Also wenn du bei deinem Abenden auf einmal sagst, ja, ich habe auch was zu erzählen und dann kommt irgendwie dritter Abend rein, hat gar nicht so richtig kapiert, worum es geht und achter Abend wird halt nicht das perfekte Dinner, so.
Ja, das stimmt. Eine intime Gemeinschaft oder eine intensive Gemeinschaft hat natürlich auch eine gewisse Exklusivität. Ich würde auch beinahe sagen, also wenn wir jetzt an traditionelle Formen von Kirche denken, ich würde gar nicht anfangen, der älteren Generation jetzt so eine bestehende Gemeinschaft abzusprechen, gar nicht. Ne? So, auch wenn das exklusiv wirkt, da, will ja auch gar niemand da mitmachen oder mitmischen. So. Deswegen heißt schon, glaube ich, die Frage, wie können wir vielleicht neue Gemeinschaften bilden? Und da sind wir wieder beim Gründen, beim Startup, beim Initiativpersonen suchen, um die herum sich dann was Neues ergeben kann. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer, wie man mal denkt, dass sich das ergibt. Oder dass da ist natürlich immer die Frage, um was herum bildet sich dann die Gemeinschaft. Ne? Also, weil da haben wir ja schon Anspruch natürlich als Kirche, dass wir auch eine andere Qualität nochmal drin haben. Ich habe das jetzt gemerkt bei ein paar digitalen Formaten. Ich hatte jetzt so in der Anfangspandemie-Zeit habe ich einen digitalen Glaubenskurs angeboten, einfach über meinen Instagram-Kanal. Der hieß Gott, eine Einführung. Und waren quasi 7 Abende, jeweils eine Stunde so zu den großen Klopperthemen. Und da waren Leute dabei von Freiburg bis Kiel. Und über die 7 Abende hat sich eine digitale Gemeinschaft gebildet um dieses Thema Gott herum. Und es war für mich so ein eindrückliches Beispiel wieder, weil ich halt so gemerkt habe, ja, also noch niedrigschwelliger, um das Wort noch von vorne nochmal zu bemühen, geht eigentlich nicht. Ne? Also so muss es eigentlich laufen. Ne? Wir wissen, wozu wir uns treffen, wie wir uns treffen, was sind da so die Regeln, wie kann man da zusammenkommen. Und dann ist eigentlich relativ easy, sowohl digital als auch im Live-Kohlenstoffleben eine Gemeinschaft zu bauen.
Ich glaube, die Schlüsselpunkte daran sind aber, also A, es ist niederschwellig im Sinne von, dass man relativ einfach reinkommt, dass nicht zu viel von dir verlangt ist, aber es ist ja nicht anspruchslos da drinne. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie heißt, Jesus, Buddha, SpongeBob, Hauptsache was mit Gott, so, sondern dass es ja schon darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, und das bedeutet ja auch, was Persönliches preiszugeben. Und ich glaube, das Zweite, was auch an solchen Konzepten wichtig ist, ist, dass es auch vorbei ist. Also, ne, dass es nach 7 Treffen vorbei ist, dass es nach 5 Treffen vorbei ist und so, weil wenn du dir anguckst, wie funktionieren Gemeinschaften, alle Abo-Modelle, die du hast, sind monatlich. So, weil man sich selbst bei sowas wie einem Netflix-Account und sagt so, ja, fuck it, ich gucke jeden Tag Serien. Und selbst da will man sich nicht festlegen, einen Jahresvertrag zu machen. Ich glaube, die einzigen Jahresverträge, die wir haben, sind Handyverträge, ne? So, und auch da hadern junge Erwachsene auch ganz lange, bevor sie einen Handyvertrag abschließen.
Ja, meiner läuft auch monatlich. Ich habe sogar einen Monats-Handyvertrag.
Ja. Ne, also so. Aber gleichzeitig ist, wenn du in eine Gemeinde reinkommst, dann heißt es immer, wann kommst du das nächste Mal? So, und du musst jetzt irgendwie hier für immer bleiben und sich klar zu machen, niemand wird für immer bleiben von dieser Generation. Die werden dir für immer vielleicht verbunden bleiben und die sehen dich vielleicht auch als Punkt, wo sie mitreden können, ne? Die dann kommen, hey, Tobi, ich habe dich mal predigen hören, kannst du noch unsere Trauung machen oder sowas, ne? Das ist auch ein Verbundenbleiben, aber das ist eben viel stärker ad hoc ist, viel stärker begrenzt ist und viel mehr sich um Themen kreist, anstatt dass man sagt, so, ja, gut, wir haben jetzt jeden Abend, jeden Mittwochabend diese Treffen, was machen wir jetzt? Ach ja, dann machen wir mal 7 Einheiten zu Gott. Mhm. Ne? So lief das ja ansonsten.
Ja, ich finde interessant, wir haben damals in Kesselkirche, also damals noch Jesus-Treff, haben wir das schon relativ am Anfang eingeführt. Wir hatten immer einjährige Mitgliedschaften. Ja? Also dadurch, dass wir ja eine Gemeindegründung in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sind, war ja klar, man kann jetzt bei uns nicht wirklich Kirchenmitglied werden. Ja? Also man konnte jetzt nicht sich ummelden quasi zur Kesselkirche. Dann haben wir aber gesagt, ja, wir wollen aber trotzdem wissen, wer ist denn dabei, wer bringt sich ein, wie, mit wem können wir rechnen? Und dann haben wir direkt am Anfang schon ein Jahres Mitgliedschaften gemacht. Also das hieß dann, ich bin am Start Erklärung. Ja. Und dann hat man jedes Jahr, und zwar beginnend im September, weil das dann quasi Schuljahr und Studienbeginn so ungefähr war, hat von September bis September hat man dann immer seinen Zettel unterschrieben das erste Mal und dann ab da hat man dann nur noch geklickt. Und wir haben ehrlich gesagt sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Eben aus den besagten Gründen, kein Mensch kann sich doch lebenslang festlegen, kein Mensch kann doch die nächsten 5 Jahre überblicken, was weiß ich, was in 5 Jahren ist, ja, in unserer Altersgruppe. Und das bedeutet, für uns war es trotzdem eine Sache auch von Verbindlichkeit, ja, also die Leute wollten ja dann auch wirklich dabei sein, ja, wie kann man hier dazugehören und so. Und trotzdem konnte ich jedes Jahr wieder neu überprüfen, ist es jetzt noch mein Platz? Bringe ich mich hier weiter ein? Oder ist in meinem Leben was anderes passiert, was mich woanders hinspült so? Und genau, das finde ich eigentlich wäre eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel eine Mitgliedschaft gerade in dieser Zielgruppe mit jungen Erwachsenen leben kann.
Und richtig gut wäre es ja, wenn diese Mitgliedschaft tatsächlich auch ausschlaggebend für wohin fließt Kirchensteuer geht. Oder? Weil ich meine, das ist ja in den Gemeinden ja auch so. Also,
das wäre natürlich ein Traum, Tobias. Das sind wir noch nicht.
Ich glaube, ein großes Strukturproblem, was wir haben, ist, dass dieses Geld nicht verteilt wird. Also dass und das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass 9% der Leute 100% des Geldes einstecken. Und das meine ich nicht aus Neid, die dürfen das ruhig gerne haben, da habe ich gar kein Problem mit, aber dass wir uns halt klar machen, wir überfinanzieren eigentlich eine Struktur, die die ganze Zeit jammert, dass sie zu wenig Geld hat. Mhm. Und anstatt, dass man das nochmal sagt, so hey, ich bin aber in dieser Gemeinde, ich bin in der KHG, ich bin der ESG aktiv, keine Ahnung, ich bin in diesem CVJM aktiv und das ist meine Gemeinde und ich würde gerne, dass ein Teil nicht nur in den Kirchenkreis fließt an Kirchensteuermittel, sondern eben auch dahin.
Ist halt kein ganz einfacher Prozess, weil die Leute sich in gewisser Weise dran gewöhnt haben. Die haben sich dran gewöhnt, dass die Kirche irgendwie, dass der Kirchturm renoviert wird für 500.000 Euro. Die haben sich dran gewöhnt, dass da ein Pfarrer gibt, der halt von meiner Kirchensteuer bezahlt wird und so weiter. Wir machen gerade in der evangelischen Kirche, Landeskirche in Württemberg, in der Landessynode einen interessanten Prozess durch. Ich bin auch Landessynodaler bei uns. Und wir haben einen Sonderausschuss gegründet, der nennt sich Sonderausschuss für inhaltliche Schwerpunktsetzung und Fokussierung. Und der Hintergrund ist der, dass man gesagt hat, ja okay, die Corona-Effekte, die haben eigentlich jetzt kirchensteuerlich ein bisschen den Effekt schon mal vorgezogen, dass nämlich alle Angst bekommen haben, dass wir so wenig Geld haben. Die haben den Effekt vorgezogen, der uns in ein paar Jahren womöglich sowieso blüht. Ja, dass wir mit sehr viel weniger Ressourcen und sehr viel weniger Kirchensteuer klarkommen müssen. Und es heißt, wir wären doch gut beraten, jetzt schon zu überlegen, wenn wir wirklich streichen müssen, was lassen wir denn weg? Und ich finde das so ein crazy Prozess, auch dass wir das halt auf Synodalebene machen. Da muss man ja schon die ganze Kirche im Blick haben. Man kann nicht nur so seine Lieblingsfelder weiter betreiben und alles andere wegmachen. Und es fällt uns total schwer. Also der Sonderausschuss arbeitet jetzt, glaube ich, schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Da kam immer noch nichts Richtiges dabei raus. Der wird auch noch ein Jahr lang weiterarbeiten. Und wir erhoffen uns davon. Aber Kriterien, die in Zukunft sagen können, auf was können wir denn verzichten? Und wo können wir reduzieren und was wollen wir vielleicht auch besonders neu starten oder behalten? Und ich bin so sehr gespannt, was rauskommt.
Und ich meine, das Skurrile an der Sache ist ja, wenn du jetzt eine neue Gemeinde gründest für junge Erwachsene oder das unterstützt und so, und die haben sonst keinen Platz und die treffen sich aber in dieser Gemeinde und sagen wir mal, es ist da auch eine also man kann Sakramente empfangen oder man kann Kasualien empfangen, sodass jetzt keiner kommt mit, das ist ja irgendwie so Pillepalle, ne? Also da gibt es eine Abendmahlfeier, da kann man Sachen machen, so. Und die hängt aber am Fropf meistens von irgendeinem Projekttopf. Das heißt, die wird irgendwie querfinanziert. Das heißt, dass die Leute, die sagen, selbst wenn die sagen, ey, ich trete jetzt wieder in die Kirche ein, weil das ist meine Kirche, können damit nicht garantieren, dass dieses Projekt am Leben bleibt. Und deswegen machen das ja auch viele nicht. Also wenn man in Projekte reinfragt, die dann auch sagen würde, hey, das gibt schon, also es gibt schon Leute, die sagen, hey, für euch würde ich das schon machen und ne, ich sehe eure Arbeit, die hier drinne, aber die halt genauso wissen, ihr werdet gar nicht finanziert von meinen Mitteln, also über Abstraktion, ist so, ne? Aber es ist keine direkte, es hat keine Auswirkung. Ob ich Kirchenmitglied werde, hat keine Auswirkungen für das neue Projekt. So.
Ist so.
Und das ist ja schon krass.
Ich meine, stell dir mal vor, ich war jahrelang in diesem Zwiespalt. Ne? Ich war zuständig, verantwortlich in der Gemeindeleitung für diese Neugründung innerhalb der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Das heißt, ich musste mich immer drum kümmern, wo kriegen wir die Kohle her, wie finanzieren wir uns, habe immer um Spenden geworben. Wir haben ganz lange Jahre im Prinzip gar keine Finanzen von der Landeskirche bekommen, außer den Räumlichkeiten, die wir verwenden konnten. Und das heißt, mich hat es ja im Alltag vor ganz emotionale Fragen gestellt. Ne? Da war der Porsche-Ingenieur, ne, der hier schön in Stuttgart in der Automobilindustrie arbeitet, bei uns Gemeindemitglied ist, also in der Kesselkirche, aber kein evangelisches Kirchenmitglied. So, was soll ich dem jetzt raten? Soll ich dem raten, tritt ein in diese Kirche oder rate ich dem Spende auf unser Kesselkirchenkonto, damit wir uns weiter finanzieren können?
Und jetzt überleg mal, dass du ja, das wird ja noch viel perfider, dass du, wenn diese Person eintritt, finanziert sie eine Struktur, die nicht bereit ist zu teilen.
Ja.
Also, ne, der, stell dir mal vor, es gäbe so viele innovative Projekte, sodass wir einen Zustrom hätten, der messbar ist an neuen Kirchenmitgliedern. Da wird ja niemals passieren, dass dann die alte Struktur auf einmal sagt, ach so, wir müssen jetzt reformieren, sondern die sagt dann, ja, das passt ja dann so, ne? So, also das heißt, du lähmst sogar den Innovationsprozess dadurch, wenn du Kirchenmitglieder generierst, weil eben der Geldstrom nicht bei den neuen Projekten ankommt. In direkten Maßen.
Naja. Ich werbe so sehr dafür bei uns in der Kirche, dass wir jetzt schon realisieren, dass wir in einer Übergangszeit sind, ja, und dass wir eben nicht erst, wenn die Kohle fehlt, dann die Flucht nach vorn angreifen, sondern dass wir jetzt schon sagen, Leute, wir können jetzt schon vorhersehen, wie sich's entwickelt. Lass uns doch jetzt innovative neue
Projekte. Ich meine, wir haben die Studien seit 2009 stärken. Herum, ja, ne? Also eben. Das ist ja auch nicht. Und ich meine, du hast am Anfang gesagt, ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen. So. Und ich möchte auch die Menschen nicht gegeneinander ausspielen. Das ist mir so, also ich würde niemanden, meine Oma ist eine treue Katholikin, die würde nichts anderes verstehen als das, was sie kennt. So, total. Darum geht es mir gar nicht. Aber die Struktur, die wir aktuell haben, verhindert doch aktiv, dass junge Erwachsene nachhaltig sich in Kirche einbringen können. Und ne, durch diese Geldsache. Und das, wenn man dann sagt, ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen, aber in Wahrheit ist es so, hey, wir stoßen denen einfach vor den Kopf. Dadurch, dass egal, was die machen, die nur alte Struktur wieder befeuern. So, und das ist eine Struktur, die sie eigentlich ausgrenzt und die sie nicht haben will. Und das ist ja die große Krux da an der Sache. So, ne? So wie kommt man da hin? Weil du kannst ja nicht Leute reinholen und sagen, so, hier könnt ihr alles toll machen und dann sagst du ja, sorry, aber für euch haben wir leider nicht so viel Geld, aber die geile Orgel könnt ihr euch am Sonntag nochmal anhören.
Genau.
Die ist ja zumindest wöchentlich gereinigt.
Genau. Ja, also totaler Missstand. Ich probiere das immer überall zu kommunizieren, wo ich hinkomme und probiere immer dafür zu werben. Ich muss aber nochmal was anderes sagen, weil da bin ich nämlich auch wieder ein bisschen beim Anfang. Ich bin dann selbst bei solchen, sagen wir mal, Ressourcenverteilungsdiskussionen, bin ich oft Pragmatiker und sage dann, ey, aber eine Gemeinde gründen kann ich eigentlich auch ohne Kohle. Und begleite jetzt ja zum Beispiel einige so kirchliche Startups hier bei uns in Württemberg und sage denen immer, ey, braucht ihr eigentlich gerade Kohle? Für was würdet ihr die verwenden? Wenn nein, dann macht doch einfach mal. Also es gibt ja ganz schön viele Möglichkeiten innerhalb unserer verfassten Strukturen, die wir nutzen können, sei es Gebäude oder sei es manchmal sogar Personal, was wir ja genau für neue Formen nutzen und ausprobieren können. Will nicht die Kritik schmälern, ja, ich sehe es genauso wie du und würde sagen, da muss ich extrem was bewegen. Auf der anderen Seite, lass doch auch mal fokussieren auf Sachen, die losgehen können wie eine Rakete, ohne dass sie wirklich viel Kohle oder Budget brauchen. Und da sind wir wieder beim Windhauch und beim Ruach und so, ja. Der weht halt da, wo er will, ne, und nicht da, wo die Kohle hingeschüttet wird. Und deswegen werbe ich auch immer dafür, das spirituelle Leben, das geistliche Leben, die Gemeinschaft um das Evangelium herum, die wird am Ende gewinnen. Und die wird auch bleiben, möge noch mehr Zerbruch in unseren verfassten Kirchen passieren. Dieses Ding wird niemand auspusten.
Ich glaube auch, und ich glaube, was ja wichtig ist da drin, es gibt ja auch die zwei Arten von Reformation, ne? Das eine ist die schnelle Innovation, die man auf die Straße bekommt, der Pragmatismus, dass man sagt, hey, wir machen das so, das Ruach-Netzwerk ist ja auch entstanden ohne kirchliche Förderung und existiert und bringt die Leute zusammen, die da Bock drauf haben, was zu machen. Und das andere ist aber die Frage nach Struktur zu stellen, weil das die Frage nach Organisation ist, ne? Und Organisationsreformation braucht natürlich viel, viel länger. Und aber ich, so, ne, das ist kein, wie bei allem, es gibt ja nicht die eine Wahrheit oder dieser eine goldene Weg. Und ich glaube, das sind so zwei große Arbeitspunkte. Das eine ist, Sachen aktiv zu gestalten und pragmatisch zu sein und zu sagen so, ey, fuck it, ich brauche keinen, ey, wenn wir als Protestant und Katholik miteinander Brot brechen wollen und uns dabei an Jesus erinnern, dann brauchen wir keine Genehmigung dafür. So, dann machen wir das einfach, weil wir zwei gläubige, vernunftbegabte Kinder Gottes sind, die das machen dürfen. Punkt. So, wir brauchen auch keine Liturgie herum, wir machen das und das hat Pragmatismus. Und die andere Frage ist aber, wie gehen wir um mit Strukturen, die eigentlich verhindern, dass wir miteinander Glaube teilen, Glaube, Segen und Brot teilen dürfen, ne? Und das ist die langfristige Reformationsdebatte, so, die drinne. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, gerade in so einem, so ein Format, wo wir über Kirchenentwicklung reden, damit sich die Leute es auch nicht zu leicht machen, damit sie auch nicht sagen, hey, der Tobi, der bringt die alle irgendwie zum Arbeiten, die arbeiten jetzt was, so, weil wie assi ist das denn, wenn man sagt, hey, gründet doch mal Gemeinde und am Ende sagt, aber eigentlich habt ihr dafür gar keinen Platz hier. So, aber eigentlich halten wir euer Geld zurück. So, ihr bekommt davon nichts, ne? Wenn ihr Kirchenmitglieder holt, dann geht das auf unser Konto und ihr bekommt davon nichts. Und so, und das ist eine Generationsungerechtigkeit, ne? Oder eine Milieuungerechtigkeit, die drin steht.
Man braucht definitiv langen Atem, eine dicke Haut und irgendwie ein dickes Fell, ne? Um da was voranzubringen, gerade in dieser Strukturdebatte. Ich stelle in meiner Geschichte so ein bisschen fest, am Anfang wurde dann Jesus-Treff natürlich oft belächelt und über die Jahre hat man dann so ein bisschen gemerkt, oh, da passiert was. Wir wurden dann irgendwann strukturell personale Gemeinde innerhalb unserer Landeskirche, also quasi ein Strukturmodell, um uns quasi auf eine Ebene mit einer Ortsgemeinde zu bringen, was im Endeffekt nur so lala funktioniert, ja. Aber auf jeden Fall merke ich, dass über die Jahre, also wenn man dann wirklich dabei bleibt, und wir haben von unserer Seite immer einseitige Heiratsanträge ausgesprochen, ja, wir haben immer gesagt, wir sind evangelisch, wir wollen hier in der Landeskirche bleiben, wir sehen keinen Grund, eine Freikirche zu werden, wir wollen hier bleiben. Über die Jahre hat sich dann so gezeigt, dass tatsächlich auch, sagen wir mal, Würdenträger innerhalb unseres Kirchenuniversums, die am Anfang sehr skeptisch waren, mittlerweile Kesselkirche als das Modellprojekt und das Leuchtturmprojekt und so muss man es machen, bezeichnen. Das bedeutet aber doch im Endeffekt, ja okay, einfach mal locker bleiben. Am Ende regelt das geistliche Leben alles. Am Ende gilt's, wo etwas passiert, wo etwas lebt, wo man Evangelium hören kann, wo was passiert mit Menschen. Und klar, das mag einem zwischendrin schon echt, mag es einen auch echt ernüchtern. Und man will alles hinwerfen und denkt, wie ungerecht und wie dumm sind diese alten Strukturen. Ich glaube, unser Job ist einfach auch immer wieder, uns gegenseitig zu ermutigen. Und ich sage es manchmal so, bei meinen Startups, da bei meinen Gründerinnen und Pionieren sage ich, ich bin da, um euch den Po zu pudern, damit ihr nicht aufhört. Und ich bin da, um euch zu helfen, wenn ihr mal richtig keinen Bock mehr habt. Und ich bin der euch ermutigt, wenn es euch richtig stinkt. Und so jemand brauchen wir ja.
Damit bleibt mir nur noch die letzte Frage zu stellen. Und zwar, Tobi, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
Ich wünsche mir massenhaft Mut für neue Wege, für neue Formen, für innovative Projekte und nicht nur Projekte, sondern auch für innovative Gemeinden. Ich wünsche mir, dass wir Personen, Menschen, Pionierinnen, Gründer stärken, die in sich so den Wunsch tragen, was neu zu machen. Weil ich glaube, da können wir echt noch viel dazulernen, wie das funktioniert, Leute zu ermutigen, zu befähigen. Und zwar eben nicht nur auf unsere altangestammten Ausbildungswege, sondern dass wir wirklich neue Wege finden, wie Menschen angefeuert werden und angefackelt werden, in unseren alten Kirchen wieder neues Feuer weiterzugeben. Das wünsche ich mir für eine Kirche der Zukunft.
Tobi, danke dir schon mal für deine Zeit und das Gespräch. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch diesen Podcast magst und uns unterstützen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du bei iTunes 6 Sterne da lässt. Das ist einer mehr als üblich. Gerne einen Kommentar schreiben, schreib eine Rezension, würde uns sehr freuen. Wenn du Kritik hast, dann schreib sie doch gerne an tobias@ruach.jetzt. Alle Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt. Lass uns darüber diskutieren, welchen Stellenwert junge Erwachsene haben in dieser Kirche und wie deine Erfahrungen dabei sind. Das würde mich interessieren. Kommentiert über die sozialen Netzwerke. Ihr wisst ja, wie das läuft. Tobi, danke schön für deine Zeit. Cool, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. War doch eine unterhaltsame Zeit, Tobias.
Ein wilder Ritt haben wir hinter uns.
Aber wirklich.
Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.